So, ja, willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session. Heute mit einem sehr spannenden Schweizer Gast, einem Unternehmer, Fintech-Unternehmer. Er wird sicher sich kurz vorstellen dann und uns erzählen, was er genau. Mega spannende Sachen, wirklich für dieses junge Alter, das du auch hast, wie ich. Mega krasse Sachen schon, Projekte schon gestemmt. Ein großes natürlich, das hier in der Schweiz zumindest sehr bekannt ist, ist der Advanon, die führende war oder ist wahrscheinlich immer noch, aber ohne dich jetzt, die führende Peer-to-Peer-Lending-Plattform in der Schweiz. Wurde ja übernommen oder ist quasi, hast einen Exit gemacht damit, einen erfolgreichen. Hat ist da mega coole Investoren auch drin. Und jetzt bist du bei einem eher Corporate-Startup-Projekt, das auch sehr groß aufgesetzt wird wahrscheinlich. Ja, du erklärst uns sicher kurz, was du machst und vielleicht auch, wie du zu Bitcoin gekommen bist und wie du jetzt mit Bitcoin irgendwie vermingelt bist, weil professionell ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, im Privat hast du schon das eine oder andere Bitcoin. Also herzlich willkommen, Phil, zu diesem Podcast.
Danke dir vielmals, Julian. Genau, also mein Hintergrund, ich habe ursprünglich mal Finance und Banking studiert, war da zweimal im Ausland noch und konnte dann bei Google beginnen in Dublin. Das war dann 2014 und von daher habe ich mein eigenes oder unser eigenes Startup gegründet, Advanon, wie du richtig gesagt hast. Das war damals noch mit einem Schweden und einem Holländer, haben wir in der Schweiz gesagt, gut, wir möchten eine Lösung bauen, wir möchten eine Plattform bauen, die eigentlich KMU ermöglicht, an kurzfristige Liquidität zu kommen. Und das habe ich seit 2015 geführt, bis dann eben letzten März, als wir Adonan verkauft haben. Und da habe ich wirklich so mehr oder weniger alle Cycles von einem Startup durchgemacht. Also von Mega-Hype, irgendwie 20, 25% Wachstum pro Monat hin zu mehr oder weniger Crash, Near-Death-Erfahrungen und so. Und konnte da wirklich eigentlich alles mitmachen, bis wir dann eben auch im 2018, da hatten wir wirklich große Probleme. Dann haben wir gesagt, gut, wir versuchen etwas Neues, mal ein Turnaround. Hat dann glücklicherweise geklappt und wir haben dann aber auch gesagt, zusammen mit unseren Investoren, ja, wir schauen, wir arbeiten da auf einen Exit hin. Wir glauben, das Aktionariat stimmt in dieser Art und Weise nicht mehr. Für eben auch die neue Strategie und das ist dann gelungen. Und so bin ich eigentlich immer etwas im ganzen Fintech-Universum tätig gewesen, habe da sicher auch mein Netzwerk aufbauen können und vor allem aber auch meine Liebe, darf man schon sagen, zu Startups, zu Unternehmertum. Ich bin wirklich begeistert von allen unternehmerischen Aktivitäten. Ich kann da immer sehr gut mitfühlen und finde das auch cool, wenn man da technologisch an vorderster Front mitspielen kann. Und so bin ich dann auch eben im letzten Jahr, haben wir dann diesen Exit gemacht. Dann habe ich mich relativ schnell entschieden, dass das nicht mehr das Richtige ist für mich. Und hab dann auch selber zwei Businesspläne geschrieben und bin dann aber in Kontakt gekommen eben mit diesen zwei Corporates, die halt eben auch ein neues Startup gegründet haben, aber in einer anderen Art und Weise. Und am Anfang war ich etwas skeptisch, habe dann schlussendlich aber gedacht, unter anderem muss ich schon auch sagen, wegen auch meiner Faszination zu Bitcoin und den Möglichkeiten, die sich diesbezüglich geben oder die es geben wird auch in Zukunft, dachte ich, ja gut, das kann man jetzt vielleicht auch so lösen, indem man eben auch mit einem größeren Aktionariat, größer insofern nicht größer von der Anzahl, aber größer von der Finanzkraft her, dass man da auch von innen vielleicht etwas ändern kann und dass man schauen, wie die Corporates so ticken etc. Aber das stimmt, wie du sagst. Also Stand heute hat Liva, so heißt die Firma, hat absolut gar nichts mit Bitcoin zu tun, sondern mit Real Estate, mit privatem Wohneigentum. Und aber nichtsdestotrotz, um jetzt den Bogen zu schließen zu deiner anderen Frage, wie ich zu Bitcoin gekommen bin. Ich habe mir das auch überlegt, weil mittlerweile bin ich jetzt doch schon ein paar Jahre da involviert, insofern natürlich auch mit verschiedener Intensität, die wurde immer größer. Aber so, ich würde sagen, 2015 kann ich mich erinnern, dass ich mal Niklas Nikolaisen an einem Fintech-Event kennengelernt habe, der Gründer von Bitcoin Suisse, und hab den Pitch gesehen und war ziemlich fasziniert. Ich kannte mich überhaupt noch nicht aus und dachte einfach so, okay, das hört sich schon alles ganz spannend an, also das in diese Richtung oder zumindest die Zukunftsvision. Aber ich habe es dann auch depriorisiert für mich, eben auch aufgrund von Advanon. Dann war ja 2017, war ja dieser riesen ICO-Hype, bei dem sich ja die Schweiz relativ gut das darf man jetzt rückblickend sicher auch sagen, bezüglich ICOs gut positioniert hat, dass wir halt sehr, sehr stark im Zentrum waren. Da habe ich es natürlich auch gesehen, habe dann auch, wenn man selber ein Startup gründet, das wissen wahrscheinlich die meisten Gründer, hat man nicht sehr viel Liquidität selber zur Verfügung. Also ich hatte zumindest gar nichts. Mhm. Und habe dann aber so in 2017 dachte ich, ja gut, dann investiere mal das ganz wenige, das du irgendwie hast, investiere das mal in so 10 verschiedene Coins. Einfach so ohne Research, ohne wirkliches Wissen, auch nach wie vor nicht. Und das hat sich ja dann irgendwie verzehnfacht innerhalb von kürzester Zeit und ist dann zusammengebrochen. Und schlussendlich habe ich irgendwie 50% vom Initialinvestment wieder rausgenommen und dachte so, okay, offensichtlich kenne ich mich dann auch viel zu wenig aus, aber ich habe genügend andere Baustellen mit Advanon. Also lassen wir das wieder mal ein bisschen auf der Seite. Und dann habe ich, das war eigentlich der Moment, dass ich 2019, im Sommer 2019, habe ich das Buch The Big Debt Crisis von Ray Dalio gelesen. Mhm. Und ich dachte so, oh wow, das ist ja mega spannend. In der Vergangenheit, also der hat mit seinem Team, nehme ich an, alle großen Wirtschaftskrisen aufgearbeitet, oder? Und es gibt immer ein ähnliches Muster. Mhm. Und gemäß diesem Muster sind wir auch jetzt in der Endphase eines monetären Systems, oder? Und er hat dann so quasi als Weg daraus, hat er gesagt, ja, wir müssen dieses Beautiful Deleveraging, nennt er das, oder? Das ist eine Kombination zwischen Sparen, einer kleinen bisschen Inflation und so, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen. Und ich dachte so, okay, also das ist ja mega interessant, das Assessment aus der Vergangenheit, aber die Lösung, die wird nie klappen. Einfach wegen dem politischen Umfeld, das kannst du vergessen. Oder? Mhm. Das war meine Meinung, da gibt es andere Meinungen. Und da dachte ich, okay, da müssen wir eine Lösung haben. Und da habe ich in 2019 habe ich dann gesagt, okay, jetzt schaue ich mir das Bitcoin mal ein bisschen genauer an und habe dann gemerkt, wow, da ist ja wirklich viel dahinter, oder? Und dann habe ich zuerst angefangen, einfach mit dem, was ich verfügbar hatte, habe ich angefangen zu investieren und habe mich dann immer mehr und mehr damit auseinandergesetzt, bis dann März im letzten Jahr eintraf und dann eigentlich die ganze Covid-Krise wirklich Vollgas und Fahrt aufnahm. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, wow, jetzt ist wirklich etwas nicht gut, oder? Mhm. Und mit diesen ganzen, Eingriffen der Regierungen, oder? Ich muss irgendwas machen. Ich muss meine Zeit insofern schützen, oder? Weil Geld ist Zeit. Mhm. Also ist mein Aufwand, den ich investiere, dafür kriege ich etwas. Und das wird an Wert verlieren, wenn ich das in Fiat-Währungen oder wahrscheinlich sogar auch in Aktien, in Teilaktien auch halte. Mhm. Und dann war wirklich so April im letzten Jahr, war so der Zeitpunkt, dass ich sagte, gut, jetzt all in or nothing. Und seither ist, also ich spare in Bitcoin. Mhm. Ich habe eigentlich keine Schweizer Franken mehr. Ich habe 100% alloziert.
Krass, ja. Auch keine Aktien mehr?
Ich also nur noch die PK und die dritte Säule.
Echt? Krass. Haben, also das ganze Aktienportfolio auch?
Alles verkauft.
Alles all in one. Ja. Das nenne ich mal Conviction.
Krass. Ja, mittlerweile. Ja, aber es braucht natürlich seine Zeit, oder? Also es ist nicht so, dass ich am Anfang gesagt habe, oh, ich verstehe es, alles aufs Cold Wallet 100%. Das ist nicht der Fall. Am Anfang war irgendwo so, sicher auch, habe ich es irgendwie als Investment gesehen. Mhm. Und dann darf ich sicher auch sagen, ich habe locker 500 Stunden mich damit auseinandergesetzt. Ich habe sogar angefangen, zur Arbeit zu laufen, um verschiedene Podcasts zu hören, nur dass ich da mehr von diesem Wissen aufsaugen kann. Und ich bin nach wie vor würde ich mich nicht, das ist sowieso schwierig, mich selber als Experten zu bezeichnen, das bin ich sicher nicht, gerade auch wenn du siehst, was es sonst noch auf dem Markt gibt. Auch in der Schweiz gibt es ja Leute, die sind schon ewig dabei, Riesenwissen haben und so. Aber doch, glaube ich, jetzt kann ich sagen, ich verstehe alles, ich verstehe den technischen Aufbau, ich verstehe die politische Komponente und bin ganz fest davon überzeugt, dass das...
Kannst du uns da durch diesen Prozess führen, den du gemacht hast? Eben, du hast jetzt am Anfang hattest du nicht viel Liquidität, hast mal etwas ausprobiert und dann plötzlich natürlich mit diesem Exit-Boom, kann ich mir vorstellen, hast du plötzlich von 0 auf 100 ziemlich viel Liquidität gehabt und dann eben die Herausforderung, okay, wo speichere ich jetzt mein Vermögen? Und der Gedankenprozess, wahrscheinlich hast du dir ja verschiedene Sachen angeguckt, okay, mache ich ein Portfolio, da habe ich etwas Aktien drin, etwas vielleicht Anleihen, etwas Real Estate, etwas Bitcoin, etwas andere Kryptowährungen vielleicht und das hast du dir wahrscheinlich alles angesagt, wie soll jetzt mein Portfolio aussehen, wie soll mein Vermögen gespeichert werden und wie bist du dann wirklich darauf gekommen, okay, eigentlich macht nichts Sinn außer Bitcoin und ich gehe all into Bitcoin und das ist ja eigentlich am Schluss eine einfache Lösung, aber ich kann mir vorstellen, ein komplizierter Prozess, bis man wirklich da ist.
Ja, absolut. Und klar, du hast so diese herkömmlichen Investments oder Aktien und Bonds etc. Bonds habe ich sowieso von Anfang an gesagt, davon halte ich gar nichts. Vor allem, wenn ich davon überzeugt bin, dass sich die Fiat-Währungen im großen Stil abwerten werden in den nächsten Jahren, was sie teilweise schon tun. Und ehrlich gesagt, auch der Schweizer Franken wertet sich ab. Es ist einfach nicht im CPI reflektiert, sondern es ist in den Assets reflektiert. Aber das ist ein anderes, größeres Thema. Aber da habe ich einfach gesagt, gut, Bonds ist kein Thema. Aktien, ich habe die feste Überzeugung, dass ich gerne verstehen möchte, wo ich investiert habe. Oder? Und dann kann ich sagen, gut, ich habe einen gewissen Teil der PK, also die PK habe ich ja, und ich habe die dritte Säule. Und die dritte Säule habe ich gesagt, da mache ich so viel wie geht in Aktien. Mhm. Und das ist damit ist aber mein Appetit an passiven, diversifizierten Investments ist da mehr als gestillt. Oder? Mhm. Und dann habe ich den Teil, sind meine Ersparnisse. Wo lege ich das an? Mhm. Und dann habe ich, also ich habe den anderen Kryptowährungen habe ich schon relativ früh abgeschworen. Mhm. Einfach auch, also zum einen, weil ich gesagt habe, gut, Bitcoin verstehe ich jetzt und ich sehe ganz klar die Vorteile gegenüber allen anderen 9000 Währungen, die es da irgendwo gibt. Und meiner Meinung nach sollte man das komplett teilen. Also ich hatte am Anfang mal noch ein bisschen Ethereum. Ich persönlich würde Ethereum bewerten wie eine Firma, vermeintlich oder womöglich eine sehr erfolgreiche Firma, das darf man sicher sagen, und wahrscheinlich auch noch mit einem Potenzial von, sagen wir jetzt mal, 10x, oder? Also ich denke, aber eben da gibt es auch ganz andere Meinungen, aber ich denke, es ist vergleichbar wie mit einem AWS oder Azure oder Google Cloud, quasi eine Dienstleistung, auf der ganz viele Firmen gebaut werden und an denen man in irgendeiner Art und Weise partizipiert. So sehe ich Ethereum oder Solana oder Polkadot oder wie sie alle heißen. Und dafür, muss ich ehrlich sagen, dafür fehlt mir das technische Wissen dann irgendwann. Ich kann nicht sagen, welche Plattform sich durchsetzen wird, welche besser ist, welche nicht. Es fehlt mir das technische Wissen und auch die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Habe aber jetzt gesehen, was Bitcoin ist und was eben auch, was quasi von Satoshi, der Person oder der Gruppe, wie auch immer, geschaffen wurde und was ich schon glaube, das ist halt von 2008, 2009 bis 2014. Es war eine Zeit, die kann man nicht einfach wieder kopieren. Das wurde geschaffen und da hat man enorm, aus dieser Basis wird jetzt darauf aufgebaut, oder? Und das kann man nicht kopieren, also es gibt das einmal und nie wieder. Und deswegen, als ich wirklich so diesen Moment erwischte, da dachte ich, okay, jetzt, das passt. Bitcoin ist das absolut beste Asset, um meine eigene Zeit und meine eigene Energie darin zu speichern. Mhm. Weil alles andere fühle ich mich, als wäre es ein Fass mit irgendeinem Leck. Ja, und das ist kein Leck. Da weiß ich, 21 Millionen gibt's und that's it.
Das ist eine super Analogie. Nicht. Ja, ja. Genau. Bei allem anderen hast du das Gefühl, es ist so ein Becher, der so kleine Löcher drin hat und du füllst es auf, aber die kleinen Löcher gehen, es tröpfelt halt immer etwas weg, wie zum Beispiel beim Schweizer Franken auch. Es ist zwar eine sehr stabile Währung verglichen mit anderen Fiat-Währungen, aber trotzdem hast du da auch, wenn du das auf dem Sparkonto hast, hast du null Positivzins. Mhm. Du hast eben mit dem Volumen, worüber wir wahrscheinlich jetzt bei dir sprechen, hast du extrem, also da bis zu 1% Negativzins schon mal, Cash Outflow, Dann hast du Inflation, 2-3% wahrscheinlich, wenn man Real Inflation nimmt, mit Asset Appreciation und so weiter. Und dann hast du eben auch noch hier und da Bankgebühren, Portfolio-Management-Gebühren und so weiter. Also da tröpfelt einfach immer etwas raus. Und das ist genau bei Bitcoin eben nicht das Spannende. Aber wenn du da zurückdenkst, ich meine, das ist ja schon Stand jetzt gerade in der Schweiz im normalen Umfeld von vielleicht deinen Kollegen, Freunden, Familie, auch Investoren, Geschäftspartner und so weiter, ist das schon eine sehr radikale Entscheidung, oder? Und wie hast du das aufgenommen? Wie haben die das aufgenommen? Was waren so die Reaktionen, wenn du mit Leuten gesprochen hast? Wie war da das Feedback? So, ja, spinnst du eigentlich? Oder wie?
Ja, schon ähnlich. Also es ist auch, muss ich schon auch sagen, oder seit ich mich wirklich intensiv damit auseinandersetze, ist mir auch bewusst geworden, wie teilweise wirklich unglaublich schlecht die öffentliche Berichterstattung über gewisse Themen sind. Mhm. Also ich bin eigentlich etwas desillusioniert diesbezüglich, weil die öffentliche Meinung, oder von den, sage ich so, Mainstream-Medien, die wird so falsch rübergebracht von Bitcoin. Das ist unfassbar. Und ich habe jetzt meine letzten 12 Monate sicher, habe ich versucht, mein enges Umfeld davon zu überzeugen und davon, ich habe ihnen alle Links geschickt von den verschiedenen Podcasts, die es ja alles gibt da draußen. Es ist unglaublich, was für gute Ressourcen man findet. Mhm. Oder ich habe ihnen die Bücher geschickt. Und ich verstehe das. Es ist manchmal etwas schwierig, sich direkt in ein ganzes Buch reinzuarbeiten. Mhm. Oder dann habe ich einen Blog geschrieben, wo ich einfach so gesagt habe, okay, nimm dir 4 Minuten Zeit. Mhm. Und ich habe versucht, nur die wichtigsten Argumente da rauszupicken. Und bei einigen ist mir das jetzt gelungen. Natürlich sagen die auch, ja, also du spinnst ja, wenn du quasi 100% in Bitcoin allozierst. Mhm. Aber ich verstehe das auch, wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen. Dann würde ich dir auch nicht empfehlen, mach so all in or nothing, bevor du es überhaupt verstehst. Mhm. Aber wenn du dann wirklich sagen kannst, hey, ich verstehe die politische Komponente, ich verstehe die technische Komponente, ich verstehe auch die psychologische Komponente und die Game Theory dahinter, ja, dann wird sich der Anteil in deinem eigenen Portfolio auch erhöhen. Und so habe ich es auch gesehen bei einigen meiner Freunde, die doch dann auch vielleicht mal gesagt haben, ja, ich mache mal 5% und dann sind wir auf 20, und es gibt jetzt doch einige, die haben jetzt schon guten Prozentsatz ihres Portfolios in Bitcoin alloziert. Mhm.
Und wo kriegst du eben deine Informationen her? Weil du sagst eben öffentliche Berichterstattung, und für Leute, die sich da nicht so wirklich gut auskennen, da gibt es einen riesen Berg von Informationen, aber viel ist eben auch Bullshit. Ja. So, wo kriegst du deine Informationen, und welche Informationen oder Informationsquellen oder Leute zu followen und so weiter empfiehlst du eben deinem Umfeld zum Beispiel?
Ja, also ich habe auf Twitter ist eine großartige Social-Media-Plattform für alles rund um Bitcoin. Mhm. Da findest du, gibt sicher auch ganz viele, die irgendwo in krypto-komischen Projekten mit dabei sind, und sicher auch einige Betrügereien diesbezüglich, also dass falsche Projekte quasi geschillt werden, wie man so schön sagt. Aber es gibt wirklich auch sehr, sehr gute Experten da draußen, und von denen kann man so viel lernen. Es gibt super Podcasts. Ihr habt auch wirklich sehr gute Gäste. Da fühle ich mich jetzt doch dann noch ein, zwei liegen darunter. Aber wenn du denen dann folgst, oder es gibt, also bei mir hat es irgendwie so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mal selber, was ich so finde, oder? Und dann habe ich einer meiner ersten wirklichen großen Podcasts, die ich durchgehört habe, das war Michael Saylor, der mit MicroStrategy quasi Bitcoin als Treasury Reserve Asset definiert hat. Der hat mit Robert Breedlove, das finde ich sehr, sehr faszinierend in der ganzen Bitcoin-Szene auch. Der hat die Show What is Money, oder? Und da wird die ganze geschichtliche Komponente wird da von Adam und Eva aufgespielt. Das war so faszinierend, oder? Physik, Geschichte, Geschichte des Geldes. Es war wirklich, da lernst du so viel und dann kommst du da so rein, oder? Und da habe ich das Buch zum Beispiel von Jeff Booth, The Price of Tomorrow, finde ich auch enorm gut. Layered Money ist auch ein unglaublich gutes Buch. Und so kommst du da rein. Und irgendwann mal kommst du dann, jetzt habe ich zum Beispiel gerade die Block Size Wars durchgelesen, das ist noch ein bisschen mehr neuzeitliche Geschichte von Bitcoin, gibt dir auch wieder mehr Conviction, dass du da wirklich, dass du am richtigen, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte bist.
Ziel, ja.
Genau. Genau. Und so, ich würde einfach mal starten mit, also ja, ich habe einen Blog geschrieben, da habe ich die alle zusammengefasst, die ich am besten finde.
Super.
Und aber ich finde schon, ich muss wirklich sagen, also das ist unglaublich, was für Know-how da draußen ist. Mhm. Oder ich habe da meine Einstellung auch gegenüber Ausbildung hat sich da sehr stark verändert. Insofern, dass ich mir sagen musste, naja, Ausbildung eigentlich heutzutage ist, es ist, stimmt nicht, dass das immer teurer wird. Ein Diplom wird immer teurer, oder? So, gerade so in der angelsächsischen Welt. Ausbildung, Lernen ist eigentlich gratis, weil es gibt so viel gutes Know-how da draußen. Und ich würde einfach jedem empfehlen, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt. Man sollte sich mal irgendwie ein Wochenende blockieren und einfach mal 8 Stunden reinlesen. Mhm. Und dann merkt man, wow, alles, was irgendwo in den Tagesmedien steht, von wegen Bitcoin zerstört die Welt, das ist Schwachsinn. Es wird einen derart positiven Einfluss haben auf die Welt, wenn sich das jetzt wirklich durchsetzt. Und ich bin da sehr positiv, dass sich das auch auf globaler Skala jetzt durchsetzen wird. Das ist unglaublich. Und auch, was mir auch wichtig ist, oder so vor allem in meinem Netzwerk auch ein bisschen, ist auch sehr eher unternehmerisch angehaucht ist, Schweiz, Deutschland vor allem, aber auch die Opportunitäten sind endlos. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Unternehmen auf Bitcoin, mit Bitcoin bauen kann. Und ich glaube, da muss man wirklich die Möglichkeiten sehen. Und dann hast du direkt Sterne in den Augen.
Also absolut, ja. Aber du selbst hast dich ja jetzt aber gerade trotz all diesen Opportunities eigentlich dagegen entschieden und für wieder eine, sage ich mal, eher traditionell ist das falsche Wort, das ist ja ein Fintech-Startup, aber eben mit Corporate Partners und sagen wir mal einfach Fintech, aber nichts mit Bitcoin oder stand jetzt nichts mit Bitcoin zu tun. Wie ist diese Entscheidung zusammengekommen? Warum hast du nicht voll all-in auch professional life in Bitcoin?
Ja, es gibt eigentlich drei Gründe. Oder der eine Grund ist sicher, dass ich mein eigener Rucksack hat diese Art von Unternehmertum noch nicht. Ich wusste nicht, wie man mit großen Corporates umgeht. Und das reizte mich. Ich wollte wollte lernen, wie so Corporates funktionieren, wie man in wirklich professionellen Strukturen arbeitet. Das ist etwas, was ich nicht kannte. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich langfristig sehr wertvoll sein wird. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, der Exit im letzten Jahr, der ist jetzt nicht so, das wäre schön gewesen, wenn der jetzt so wäre, dass ich nicht mehr arbeiten muss oder so. So ist es nicht, oder? Es gibt nicht unendliche liquide Mittel. Also habe ich sicher auch für mich überlegt, ja gut, ich glaube, meine Hypothese ist, und die kann immer falsch sein, aber ich glaube, wir haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wahrscheinlich 5, die einmalige Opportunität, so viel wie irgendwie möglich in das bestmögliche Asset zu investieren, was nur geht. Mhm. Und ich glaube, sobald die Welt realisiert, wie wirklich gut das Ganze aufgesetzt ist und dass es nicht falsifizierbar ist, dass man es nicht einziehen kann, selbst wenn die USA es als illegal erklären würde, was sie nicht machen werden, aber selbst wenn, es wird überleben. Und wenn die Leute das verstehen, dann glaube ich wirklich, dass die Welt checken wird, dass Bitcoin einfach wirklich unglaublich gut ist, oder? Und für mich, ich sehe das in den nächsten 5 Jahren halt auch für mich persönlich als Opportunität, mit einem vermeintlich Job so viel wie möglich da zu allozieren, so dass ich meine eigene Kaufkraft und meine eigene Zeit, Energie dass ich die dann wieder irgendwann mal wieder so investieren kann, dass ich mich auch vielleicht wieder selbstständig machen kann. Oder? Mhm. Und das war eigentlich auch die Überlegung dahinter. Wenn du selber sagst, ich gründest ein Unternehmen, dann, das weißt du, ich finde das grandios, das sollte man machen, aber dann hast du keine Möglichkeiten mehr, daneben zu investieren. Mhm. Hast du alle deine Zeit und all dein Kapital ist in deinem eigenen Unternehmen investiert. Oder? Das war sicher auch noch ein Grund, dass ich einfach so viel wie möglich, so viel Bitcoin wie möglich in meinem
Portfolio. Und das ist absolut eben, wenn du so diese Conviction hast, dann ist es eben absolut vernünftig eigentlich, dass du einen Job suchst, der dir so viel Fiat-Einkommen wie möglich und damit so viel Liquidität zum Investieren wie möglich bietet, dass du dann eben in Bitcoin investieren kannst. Also Fiat-Farming und dann Bitcoin-Hodling.
Genau, quasi. Ja, genau. Also, aber ich sehe, dass man mich da durchaus etwas kritisieren kann. Das ist natürlich so, ja.
Ich sehe das genau. Also ich sehe absolut diese Verführung und war genau auch an diesem Punkt. Ja, nehme ich jetzt einen super gut bezahlten Fiat-Job an und investiere einfach alles in Bitcoin? Oder nehme ich eben diese Herausforderung und mache starte ein Unternehmen, habe da eben dann jetzt zum Beispiel viel Aktien bei Relay, einen großen Anteil, und das wächst natürlich, aber dann muss eigentlich, wenn du rein rational finanziell schaust, müsste ja das Startup dann schneller wachsen als Bitcoin. Genau. Und das wird schwierig.
Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird vor allem in den nächsten 5 bis 10 Jahren schwierig. Mhm. Irgendwo wird sicher ein gewisses Plateau geben, auch wenn man diese quasi always up, number go up Technology, das sehe ich auch, aber das wird sicher nicht in der gleichen Geschwindigkeit sein. Mhm. Aber sobald sie, wenn jetzt hast du Staaten, die Bitcoin als Legal Tender akzeptiert haben, also eine bis jetzt, aber da wird es noch mehr geben. Mhm. Oder? Und sobald die Leute auch merken, dass eben auch über Second Layer Technologien, dass sich Bitcoin wirklich auch als tägliches Zahlungsmittel lohnt. Irgendeinmal wird der vermeintliche Preisanstieg nicht mehr so hoch sein, oder? Und da wird sich das etwas abflachen, denke ich. Und dann, glaube ich, dann hoffe ich zumindest, ist das meine These, dann gibt es die ganzen On-Offboarding-Ramps, die ganzen Unternehmen. Wenn du das jetzt schon machst, wie ihr das macht, dann finde ich das grandios. Und das, glaube ich, ihr habt eine sehr vielversprechende Zukunft vor euch.
Also, ja, danke. Aber eben, ich kann dafür nicht so viel Satz stacken wie du jetzt. Das ist eine Entscheidung. Ja. Aber cool, es gibt eben beides. Ja. Du hast vorhin noch die Energiedebatte angesprochen, die wir vielleicht kurz, ich weiß, dass du dich wirklich tief damit befasst hast und wir müssen ja nicht absolut ins Detail gehen, aber was sind so deine 2, 3 Punkte oder Argumente, die du eben dann Leuten, weil ich dann gerade in den Massenmedien und auch mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, Neulinge quasi, das ist einfach einer der größten Fragen, die kommt, ja, aber die Energie, also es braucht ja so viel Energie wie Schweden oder wie und dann gibt es wenn das so weitergeht, wird Bitcoin irgendeinmal die ganze Energie der Welt oder mehr benutzen und so weiter. Und das ist ja irgendwie, ja. Wir beide wissen jetzt, dass das Blödsinn ist, aber es steht immer noch in den Medien, in Blick, in 20 Minuten, sogar in der NZZ. Also die Leute sind einfach da falsch informiert. Was ist quasi die Antwort, die du da gibst, den Neulingen
zum Beispiel? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und um ganz ehrlich zu sein, für mich ist das auch der Aspekt, der für mich am längsten dauerte, bis ich da wirklich sagen musste, hey, nein, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Also das hat schon etwas Zeit gebraucht, oder? Weil am Anfang habe ich auch, ich dachte auch, das könnte ein Problem sein, oder? Mit dem ganzen Proof of Work Consensus, oder? Aber mittlerweile ist eigentlich Proof of Work ist eigentlich die grandioseste Erfindung oder der grandioseste Teil an Bitcoin, muss ich sagen. Vielleicht neben dem Difficulty Adjustment noch, was ich auch sehr cool finde. Aber um deine Frage zu beantworten, oder? Ein Punkt, den man ja relativ oft hört, ist, dass die Transaktionen so teuer sind oder die Transaktionen so viel Energie brauchen. Und da sage ich teilweise, das ist wie wenn du sagen würdest, okay, wir haben jetzt einen Zug erfunden und wir bauen jetzt eine Strecke von Zürich nach Bern und jetzt nehmen wir einfach sämtliche Materialkosten, die wir da hatten für die Gleise, für die Züge etc. und wir fahren da zweimal hin und her und dann sagen wir, gut, wir nehmen all das Stahl und all die Energie, die wir da in diesen zwei Fahrten, also mit dem Bau der ganzen Infrastruktur verwendet haben und extrapolieren das. Das ist ja Schwachsinn, oder? Das ist, stimmt nicht. Also wir, Bitcoin verwendet ja Energie, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten und nicht für die einzelne Transaktion. Das ist mal Punkt 1, oder? Also das, man muss das schon unterscheiden. Du hast einen Base Layer und da dafür, dass der funktioniert, dafür braucht es Energie. Aber die einzelnen Transaktionen an sich, die sind ja nachher...
Also sprich, wenn wir jetzt in 10 Jahren 10-mal so viele Transaktionen wie heute haben, heißt das nicht, dass wir 10-mal so viel Energie brauchen.
Genau, richtig. Das ist mal Punkt 1. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch mehr Energie brauchen, als wir heute brauchen, aber das hat einfach damit zu tun, dass das Netzwerk stabiler wird, dass es mehr Miner gibt, die um Hashrate kämpfen eigentlich, so quasi, oder? Das ist mal Punkt 1 und Punkt 2. Und den finde ich halt eigentlich am wichtigsten. Ich habe mal mit einem Freund geredet und da habe ich ihm gesagt, schau, Energie an sich, erstens ist ja alles Energie. Alles, was wir machen, ist, ich hatte irgendwo eine Energiekomponente dabei, oder? Und Energie ist nicht Mangelware, das stimmt nicht. Und Energie an sich ist auch nichts Schlimmes. Also das hat gar keinen negativen Effekt auf die Umwelt. Was wahrscheinlich ein Problem ist, ist, wenn du in den Städten sehr viel Energie verwendest und die Energiequelle nicht nachhaltig ist, wenn du Kohlekraftwerke hast und irgendwo zu Peakzeiten enorm viel Energie verwendest. Aber du hast in Sahara gibt es unglaublich viel Energie. Es gibt Sonnenenergie. In Island hast du dort, du hast Wasserquellen. Wir in der Schweiz haben sehr viel Glück, insofern, dass wir ein Wasserschloss Europas sind. Und ein Fluss, der produziert Energie. Und das ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, wenn du sagst, ja, du wohnst in Zürich. Und in Zürich in der Stadt gibt es halt, da haben wir vielleicht ein Problem, dass wir zu viel verwenden. Aber dann hast du ein Problem, dass du den Strom halt einfach in Gottes Namen nicht von der Sahara nach Zürich bringst. Mhm. So, das ist ja das Thema. Mhm. Wenn du aber Miner in der Sahara aufstellen würdest, oder wie es ja auch jetzt passiert, oder in El Salvador mit den Vulkanen, von der Vulkanenergie, ich weiß nicht mal, wie man dem sagt, wo da gemeint wird, dann kannst du das eigentlich in monetäre Energie verwenden. Du kannst eigentlich da überflüssige Energieproduktion kannst du dazu verwenden, um das beste Asset der Welt zu kreieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist grandios. Mhm. Und ansonsten wäre einfach die Vulkanenergie, die ist einfach weg. Ja. Genau. Und die Flüsse in der Schweiz, die fließen einfach und die Sonne in der Sahara, die scheint einfach, oder? Das ist dann einfach verschwunden. Mhm. Oder in den USA, jetzt gibt es ganz viele von uns, dieses Flare Gas, also Gaskraftwerke oder so, die dann zu Peakzeiten überschüssige Energie produzieren. Und die verschwindet einfach. Mhm. Und Bitcoin incentiviert eigentlich die Leute, dass man diese überflüssige Energie eben auch umwandeln kann in monetäre Energie. Und das ist unglaublich faszinierend. Und Miner sind ja dazu angehalten, dass sie eigentlich die günstigsten Quellen nehmen. Und günstigste Quellen heißt eben auch, dass sie dahin gehen, wo überschüssige Energie vorhanden ist. Mhm. Und ich glaube, dahin müssen wir die Debatte führen und nicht darüber, also ich bin ja ehrlich gesagt kein CO2-Experte und so, das kann ich zu wenig darüber sagen. Aber dass man sagen kann, dass die Umwelt geschützt werden sollte, dahinter kann ich absolut stehen, oder? Aber dass wir, Bitcoin macht das. Mhm. Bitcoin hilft sogar, weil man Möglichkeiten schafft, dass in Regionen mit enorm viel Energie, dass diese umgewandelt werden kann und dass das wirtschaftliche Opportunitäten kreiert. Und das ist im Endeffekt so viel wertvoller. Mhm. Das ist so der Punkt 2. Und Punkt 3, was ich dann jeweils noch sage, du kannst nicht einfach eine Industrie nehmen und Bitcoin und isoliert anschauen und dann einfach sagen, ja, Bitcoin braucht so und so viel Energie. Wenn, dann musst du es zur Alternative musst du es mit der Alternative vergleichen. Und dann kann man das herkömmliche Fiat-System nehmen Und da müssen wir nicht mal anfangen zu diskutieren. Also da kannst du die direkten Energiekosten nehmen, die ganzen Bankfilialen, die ganzen Wege der Mitarbeiter dahin. Jetzt mit internationalen Transfers kannst du das Western Union Netz nehmen. Da ist schon gar keine Diskussion. Und wenn dann die Diskussion dann sehr lange geht und philosophisch wird, dann kannst du natürlich auch noch in diese Richtung gehen, was denn bitte schön die Vorherrschaft des US-Dollars sicherstellt, dass der US-Dollar eben auch weltweit als Leitwährung gilt, und das ist das Militär, und dann kannst du da noch in die Energiedebatte reingehen. Und da gibt es eigentlich über diese drei Punkte gibt's gar keine Diskussion mehr.
Genau, wenn das dann vergleicht, oder? Wenn
Genau.
du vergleichst, Bitcoin ist eigentlich ein alternatives Finanzsystem. Und dann, wenn du
Genau.
es mit dem ganzen Finanzsystem, mit dem jetzigen vergleichst, ich glaube, ich habe mal gehört, ich will jetzt die Zahlen eigentlich nicht nennen, aber so sagen wir jetzt mal, das, eben ein Amount of Kilowattstunden, der Bitcoin verbraucht pro Jahr. Und wenn du das dann vergleichst mit, eben, fängst du mal an mit dem offensichtlichen oder Bankfilialen und die ganzen Server und so weiter, die Banken benutzen, die Technologie. Also das Bankensystem an sich so direkt ist schon etwa doppelt so hoch, dann Energieverbrauch. Dann hast du noch die ganzen Notendruckereien und so weiter, weltweit. Das ist nochmal ein Vielfaches. Dann hast du Gold Mining, also
Ja.
das Gold gemeint wird. Das ist
Genau.
ja auch lustig, oder? Dass du Gold an einem Ort aus dem Boden rausnimmst und dann an einem anderen Ort unter einem Gebäude wieder einbunkerst und was das alles für Energiekosten mit sich zieht. Und dann haben wir eben all diese Mitarbeiter, die da, Hunderttausende, Millionen Mitarbeiter weltweit, die da dafür
Ja,
arbeiten.
eben, also die Debatte, die teilweise, die finde ich wirklich absurd. Also ich habe mir da, wenn ich nochmals zurück zur Zuganalogie gehe, das ist wie wenn du sagst, ja, eine Zugstrecke braucht so und so viel Energie. Und das nimmst du einfach isoliert. Die Alternative wären ja Flüge oder Autos. Und dann sieht es ja ganz anders aus. Deswegen darfst du nicht den Zug schlecht machen, sondern das ist die beste Lösung, die wir da haben. Und das ist bei Bitcoin und so, im Vergleich
Effizientes
zum
Lösen.
Fiat-System gibt es da auch gar keine
Ja.
Diskussion.
Und eben Energie, es spielt eigentlich auch keine Rolle, wie viel Energie etwas brauchst, wenn das sinnvoll ist.
Ja.
Und das ist es in unserer Meinung nach, oder? Eben dieses bessere Finanzsystem, diese bessere Spartechnologie, wenn es sinnvoll ist und wenn eben die Quelle der Energie umweltfreundlich ist, also unserem Planeten langfristig nicht schadet, oder eben
Ja.
Kohleenergie, Atomenergie, das schadet unserem Planeten langfristig, das ist
Ja.
klar. Also wäre das ein schlechtes Zeichen, wenn die Mehrheit von der Energie aus solchen Quellen kommt. Ist aber Fakt, dass das nicht so ist und dass der Trend bei der ganzen Energie, die benutzt wird für das Bitcoin-Mining, dass der Trend definitiv in Richtung 100% sustainable gehen wird. Weil, wie du gesagt hast, Miner gehen genau dorthin, wo die Energie günstig ist. Je günstiger die Energie, desto mehr Profit für die Miner. Also das ist part of the game, dass
Klar.
die dorthin gehen, wo die Energie günstig ist. Und wo ist die Energie günstig? Wo sie eben im Überfluss und tendenziell eben, wo sie sustainable kreiert wird, weil Windmühlen zum Beispiel oder Wasserkraftenergie, die eben sustainable ist, ist einfach günstiger als Kohlekraft,
Genau, ja.
Atom und so weiter. Also ist es eigentlich ein No-Brainer, dass in den nächsten 10 Jahren 99% der Energie fürs Bitcoin-Mining eigentlich sustainable sein
Ja,
wird. Also
genau.
besser geht es ja eigentlich
Ja,
nicht.
genau. Ich hatte da gerade vor ein paar Tagen hatte ich eine Twitter-Diskussion diesbezüglich. Jemand hat gesagt, ja, günstige Energie ist eben auch sehr umweltschädlich. Und da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Günstige Energie, diese Analogie stimmt nur in industrialisierten Ländern oder jetzt beispielsweise, wenn du sagst, ja, in China ist wahrscheinlich Kohlekraft noch günstiger als jetzt wirklich Windräder und so. Das bin ich einverstanden damit. Aber das ist nur der Grund, weil man genau da, wo sie produziert wird, eben auch verwendet wird. Und mit Bitcoin ist das nicht der Fall. Das ist etwas, das die Leute nicht verstehen, oder? Oder viele Leute, wenn ich nochmals zurück zu den Vulkanen gehe, na, da kannst du einfach beim besten Willen nicht leben. Du kannst nicht dein Haus neben einen Vulkan stellen und sagen, ja, ich verwende jetzt diese Energie, um mein Handy zu laden und Licht zu haben. Das geht einfach nicht. Und der Transport von Vulkan zu bewohnbarem Gebiet, er kostet enorm viel und hat auch mit sehr viel Verlust von Energie, kommt damit einher, oder? Also das ist, Und mit Bitcoin Mining, da kannst du mehr oder weniger eine Mining-Anlage dahinstellen und du kreierst Bitcoin. Das ist doch faszinierend. Und die kannst du, und das ist eben auch noch nicht ganz in den Köpfen auch der Journalistinnen und Journalisten. Du kannst dann diese Bitcoins in no time auf der ganzen Welt verteilen. Und das heißt, du kannst monetäre Energie an diesem Ort kreieren und tausende von Kilometern weiter hast du sie 10 Sekunden später. Absolut. Das ist absolut grandios. Ja. Und ich verstehe nicht, wieso das nach wie vor zu wenig thematisiert wird.
Was denkst du, wie lange es noch dauert, dass eben jeder Mann und jede Frau wirklich das irgendwie begreift? Oder die Mehrheit, es wird nie jeder begreift, die Mehrheit der breiten Masse das wirklich begriffen hat, dass einfach das wirklich aus allen Aspekten einfach Sinn macht, zumindest einen Teil seiner Ersparnisse in Bitcoin zu halten. Und zwar Firmen, eben Individuen, Investoren, eigentlich alle, die eben Geld oder Vermögen sparen wollen. Was denkst du, wie lange geht das noch?
Ja, also ich wissen tue ich es natürlich nicht und ich tue mich teilweise dann auch ein bisschen schwer mit so Zukunftsprognosen. Aber ich würde sagen, die Geschwindigkeit, auch nur schon über die letzten 2 Jahre, die ist schon sehr faszinierend, oder? Mhm. Also wir haben mittlerweile Firmen, die haben Bitcoin als Treasury Asset, dann haben wir jetzt schon weitere Staaten, die das diskutieren. Ich würde sagen, wahrscheinlich so nach dem nächsten Halving, da wird sicher nochmals eine riesige Debatte auch stattfinden, auch öffentlich. Jetzt sind wir gerade wieder in sehr, sehr guten Fiat-Exchange Rates. Also jetzt haben wir sehr gute Preise. Das ist sicher auch gut. Das wird den Diskurs wieder etwas anregen. Mhm. Ich würde sagen, in rund 5 Jahren oder so gehe ich davon aus, dass wirklich die meisten Leute, dass wir zumindest auch diese ganzen, die größeren Probleme vermeintlich in der öffentlichen Meinung, dass wir die raus haben. Oder? Also das ganze, das Umweltzerstören-Thema geht weg. Ich glaube, das Quantum-Computer-Thema ist sowieso schon lange kein Thema mehr. Und ich glaube auch, dass es, was man vor allem von institutionellen Investoren, glaube ich, ist das fast noch das größte Problem, dass man Angst hat vor einer, nicht mal nur Regulierung. Regulierung, glaube ich, wäre gut für institutionelle Adoption, aber dass man Angst hat, dass es verboten wird. Mhm. Ich glaube, dieses Problem haben wir in 5 Jahren sicher auch geklärt, weil es werden Finanzprodukte kommen, die großen Banken werden da mit reingezogen und die Staaten werden das nicht, also ein paar vielleicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, China hat Bitcoin schon irgendwie gefühlt 18 Mal verboten. Wird es vielleicht ein oder anderer Versuch geben, aber im großen Stil wird das durch sein. Und von daher kann mir nicht, oder vielleicht sehe ich es einfach noch zu wenig, ich weiß nicht, was es noch für Probleme gibt, die man irgendwie aus dem Weg räumen müsste. Also von daher 5 bis 7 Jahre. Also.
Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Phil, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt mega Spaß gemacht und ich freue mich auf den Release dieser Episode. Ich glaube, da haben sehr viele Leute, gerade eben auch über das ganze Energiethema, mega viel gelernt. Vielen, vielen Dank, Phil, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir vielmals, Julian. Hab mich auch gefreut.
So, ja, willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session. Heute mit einem sehr spannenden Schweizer Gast, einem Unternehmer, Fintech-Unternehmer. Wird sicher sich kurz vorstellen dann und uns erzählen, was er genau. Mega spannende Sachen, wirklich für dieses junge Alter, das du auch hast, wie ich. Mega krasse Sachen schon, Projekte schon gestemmt. Ein großes natürlich, das hier in der Schweiz zumindest sehr bekannt ist, ist der Advanon, die führende war oder ist wahrscheinlich immer noch, aber ohne dich jetzt, die führende Peer-to-Peer Lending-Plattform in der Schweiz, wurde ja übernommen oder ist quasi, hast einen Exit gemacht damit, einen erfolgreichen. Hattest da mega coole Investoren auch drin. Und jetzt bist du bei einem eher Corporate-Startup-Projekt, das auch sehr groß aufgesetzt wird wahrscheinlich. Du erklärst uns sicher kurz, was du machst und vielleicht auch, wie du zu Bitcoin gekommen bist und wie du jetzt mit Bitcoin irgendwie vermingelt bist, weil professionell ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, im Privat hast du schon das eine oder andere Bitcoin. Also herzlich willkommen, Phil, zu diesem Podcast.
Danke dir vielmals, Julian. Genau, also mein Hintergrund, ich habe ursprünglich mal Finance und Banking studiert, war da zweimal im Ausland noch und konnte dann bei Google beginnen in Dublin. Das war dann 2014 und von daher habe ich unser eigenes Startup gegründet, Advanon, wie du richtig gesagt hast. Das war damals noch mit einem Schweden und einem Holländer, haben wir in der Schweiz gesagt, gut, wir möchten eine Lösung bauen, wir möchten eine Plattform bauen, die eigentlich KMU ermöglicht, an kurzfristige Liquidität zu kommen. Mhm. Und das habe ich seit 2015 geführt, bis dann eben letzten März, als wir Advanon verkauft haben. Und da habe ich wirklich so mehr oder weniger alle Cycles von einem Startup durchgemacht. Also von Mega-Hype, irgendwie 20-25% Wachstum pro Monat hin zu mehr oder weniger Crash, Near-Death-Erfahrungen und so und konnte da wirklich eigentlich alles mitmachen, bis wir dann eben auch im 2018, da hatten wir wirklich große Probleme, dann haben wir gesagt, gut, wir versuchen etwas Neues, mein Turnaround hat dann glücklicherweise geklappt und wir haben dann aber auch gesagt, zusammen mit unseren Investoren, ja, wir schauen, wir arbeiten da auf einen Exit hin, wir glauben, das Aktionariat stimmt in dieser Art und Weise nicht mehr, für eben auch die neue Strategie und das ist dann gelungen und, mhm. und so bin ich eigentlich immer etwas im ganzen Fintech-Universum tätig gewesen, habe da sicher auch mein Netzwerk aufbauen können und vor allem aber auch meine Liebe, darf man schon sagen, zu Startups, zu Unternehmertum. Ich bin wirklich begeistert von allen unternehmerischen Aktivitäten. Ich kann da immer sehr gut mitfühlen und finde das auch cool, wenn man da technologisch an vorderster Front mitspielen kann. Und, und so bin ich dann auch eben im letzten Jahr, haben wir dann diesen Exit gemacht. Dann habe ich mich relativ schnell entschieden, dass das nicht mehr das Richtige ist für mich. Und hab dann auch selber zwei Businesspläne geschrieben und bin dann aber in Kontakt gekommen eben mit diesen zwei Corporates, die halt eben ein neues Startup gegründet haben, aber in einer anderen Art und Weise. Und am Anfang war ich etwas skeptisch, habe dann schlussendlich aber gedacht, unter anderem muss ich schon auch sagen, wegen auch meiner Faszination zu Bitcoin und den Möglichkeiten, die sich diesbezüglich geben oder die es geben wird auch in Zukunft, dachte ich, ja gut, das kann man jetzt vielleicht auch so lösen, indem man eben auch mit einem größeren Aktionariat, größer insofern nicht größer von der Anzahl, aber größer von der Finanzkraft her, dass man da auch von innen vielleicht etwas ändern kann und dass man schauen, wie die Corporates so ticken etc. Mhm. Aber das stimmt, wie du sagst, also Stand heute hat Liva, so heißt die Firma, hat absolut gar nichts mit Bitcoin zu tun, sondern mit Real Estate, mit privatem Wohneigentum. Und aber nichtsdestotrotz, um jetzt den Bogen zu schließen zu deiner anderen Frage, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, ich habe mir das auch überlegt, weil mittlerweile bin ich jetzt doch schon ein paar Jahre da involviert, insofern natürlich auch mit verschiedener Intensität, die wurde immer größer, aber so, ich würde sagen, 2015 kann ich mich erinnern, dass ich mal Niklas Nikolaisen an einem Fintech-Event kennengelernt habe, der Gründer von Bitcoin Swiss, und hab den Pitch gesehen und war ziemlich fasziniert. Ich kannte mich überhaupt noch nicht aus und dachte einfach so, okay, das hört sich schon alles ganz spannend an, also das in diese Richtung oder zumindest die Zukunftsvision. Aber ich habe es dann auch depriorisiert für mich, eben auch aufgrund von Advanon. Dann war ja 2017 dieser riesen ICO-Hype, bei dem sich ja die Schweiz relativ gut, das darf man jetzt rückblickend sicher auch sagen, bezüglich ICOs gut positioniert hat, dass wir halt sehr, sehr stark im Zentrum waren. Da habe ich es natürlich auch gesehen, habe dann auch, wenn man selber ein Startup gründet, das wissen wahrscheinlich die meisten Gründer, hat man nicht sehr viel Liquidität selber zur Verfügung. Also ich hatte zumindest gar nichts. Und habe dann aber so in 2017 dachte ich, ja gut, dann investier mal das ganz wenige, das du irgendwie hast, investier das mal in so 10 verschiedene Coins. einfach so ohne Research, ohne wirkliches Wissen auch nach wie vor nicht. Und das hat sich ja dann irgendwie verzehnfacht innerhalb von kürzester Zeit und ist dann zusammengebrochen. Am Schluss, schlussendlich habe ich irgendwie 50% vom Initialinvestment wieder rausgenommen und dachte so, okay, offensichtlich kenne ich mich da noch viel zu wenig aus, aber ich habe genügend andere Baustellen mit Advanon. Also lassen wir das wieder mal ein bisschen auf der Seite. Und dann habe ich, das war eigentlich der Moment, dass ich 2019, im Sommer 2019, habe ich das Buch The Big Debt Crisis von Ray Dalio gelesen. Und ich dachte so, oh wow, das ist ja mega spannend. In der Vergangenheit, also der hat mit seinem Team, nehme ich an, alle großen Wirtschaftskrisen aufgearbeitet, oder? Und es gibt immer ein ähnliches Muster. Und gemäß diesem Muster sind wir auch jetzt in der Endphase eines monetären Systems, oder? Und er hat dann so quasi als Weg daraus, hat er gesagt, ja, wir müssen dieses Beautiful Deleveraging, nennt er das, oder? Das ist eine Kombination zwischen Sparen, einer kleinen bisschen Inflation und so, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen. Und ich dachte so, okay, also das ist ja mega interessant, das Assessment aus der Vergangenheit, aber die Lösung, die wird nie klappen. Einfach wegen dem politischen Umfeld, das kannst du vergessen, oder? Das war meine Meinung, da gibt es andere Meinungen. Und da dachte ich, okay, da müssen wir eine Lösung haben. Und da habe ich in 2019 dann gesagt, okay, jetzt schaue ich mir das Bitcoin mal ein bisschen genauer an und habe dann gemerkt, wow, da ist ja wirklich viel dahinter, oder? Und dann habe ich zuerst angefangen, einfach mit dem, was ich verfügbar hatte, habe ich angefangen zu investieren und habe mich dann immer mehr und mehr damit auseinandergesetzt, bis dann März im letzten Jahr eintraf und dann eigentlich die ganze Covid-Krise wirklich Vollgas und Fahrt aufnahm. Und da habe ich gesagt, so, wow, jetzt ist wirklich etwas nicht gut, oder? Und mit diesen ganzen, Eingriffen der Regierungen, oder? Ich muss irgendwas machen. Ich muss meine Zeit insofern schützen, oder? Weil das Geld ist Zeit. Also ist mein Aufwand, den ich investiere, dafür kriege ich etwas. Und das wird an Wert verlieren, wenn ich das in Fiat-Währungen oder wahrscheinlich sogar auch in Aktien, in Teilaktien auch halte. Und dann war wirklich so April im letzten Jahr, war so der Zeitpunkt, dass ich sagte, gut, jetzt all in or nothing. Und seither ist, also ich spare in Bitcoin. Ich habe eigentlich keine Schweizer Franken mehr. Ich habe 100% alloziert.
Krass, ja. Auch keine Aktien mehr?
Ich, also nur noch die PK und die dritte Säule.
Echt? Krass. Haben, also das ganze Aktienportfolio auch?
Alles verkauft.
Alles all in one. Ja. Das nenne ich mal Conviction.
Ja, mittlerweile. Ja, aber es braucht natürlich seine Zeit, oder? Also ich, das ist nicht so, dass ich am Anfang gesagt habe, oh, ich verstehe es, alles aufs Cold Wallet 100%. Das ist nicht der Fall. Am Anfang war irgendwo so, sicher auch, habe ich es irgendwie als Investment gesehen. Und dann darf ich sicher auch sagen, ich habe locker 500 Stunden mich damit auseinandergesetzt. Hab sogar angefangen, zur Arbeit zu laufen, um verschiedene Podcasts zu hören, nur dass ich da mehr von diesem Wissen aufsaugen kann. Und ich bin nach wie vor würde ich mich nicht, das ist sowieso schwierig, mich selber als Experten zu bezeichnen, das bin ich sicher nicht, gerade auch wenn du siehst, was es sonst noch auf dem Markt gibt. Auch in der Schweiz gibt es ja Leute, die sind schon ewig dabei, Riesenwissen haben und so. Aber doch, glaube ich, jetzt kann ich sagen, ich verstehe alles, verstehe den technischen Aufbau, ich verstehe die politische Komponente und bin ganz fest davon überzeugt, dass das...
Kannst du uns da durch diesen Prozess führen, den du gemacht hast? Eben, du hast jetzt am Anfang hattest du nicht viel Liquidität, hast mal etwas ausprobiert und dann plötzlich natürlich mit diesem Exit-Boom, kann ich mir vorstellen, hast du plötzlich von 0 auf 100 ziemlich viel Liquidität gehabt und dann eben die Herausforderung, okay, wo speichere ich jetzt mein Vermögen? Oder? Und der Gedankenprozess, wahrscheinlich hast du dir ja verschiedene Sachen angeguckt, okay, mache ich ein Portfolio, da habe ich etwas Aktien drin, etwas vielleicht Anleihen, etwas Real Estate, etwas Bitcoin, etwas andere Kryptowährungen vielleicht und das hast du dir wahrscheinlich alles angesagt, wie soll jetzt mein Portfolio aussehen, wie soll mein Vermögen gespeichert werden und wie bist du dann wirklich darauf gekommen, okay, eigentlich macht nichts Sinn außer Bitcoin und ich gehe ja all in zu Bitcoin und das ist ja eigentlich am Schluss
Ja.
eine einfache Lösung, aber ich kann mir vorstellen, ein komplizierter Prozess, bis man wirklich da ist.
Ja, absolut. Und klar, du hast diese herkömmlichen Investments oder Aktien und Bonds etc. Bonds war, habe ich sowieso von Anfang an gesagt, davon halte ich gar nichts. Vor allem, wenn ich davon überzeugt bin, dass sich die Fiat-Währungen im großen Stil abwerten werden in den nächsten Jahren, was sie teilweise schon tun. Und ehrlich gesagt, auch der Schweizer Franken wertet sich ab. Es ist einfach nicht im CPI reflektiert, sondern es ist in den Assets reflektiert. Aber das ist ein anderes, größeres Thema. Aber da habe ich einfach gesagt, gut, Bonds ist kein Thema. Aktien, ich habe die feste Überzeugung, dass ich gerne verstehen möchte, wo ich investiert habe. Oder? Und dann kann ich sagen, gut, ich habe einen gewissen Teil der PK, also die PK habe ich ja, und ich habe die dritte Säule. Und die dritte Säule habe ich gesagt, da mache ich so viel wie geht in Aktien. Mhm. Und das ist damit ist aber mein Appetit an passiven, diversifizierten Investments ist da mehr als gestillt. Oder? Mhm. Und dann habe ich den Teil, sind meine Ersparnisse. Wo lege ich das an? Mhm. Und dann habe ich, also ich habe den anderen Kryptowährungen habe ich schon relativ früh abgeschworen. Mhm. Einfach auch, also zum einen, weil ich gesagt habe, gut, Bitcoin verstehe ich jetzt und ich sehe ganz klar die Vorteile gegenüber allen anderen 9000 Währungen, die es da irgendwo gibt. Und meiner Meinung nach sollte man das komplett teilen. Also ich hatte am Anfang mal noch ein bisschen Ethereum. Ich persönlich würde Ethereum bewerten wie eine Firma. Mhm. Vermeintlich oder womöglich eine sehr erfolgreiche Firma, das darf man sicher sagen. Und wahrscheinlich auch noch mit einem Potenzial von, sagen wir jetzt mal, 10x. Oder? Also mhm. Ich denke, aber eben da gibt es auch ganz andere Meinungen, aber ich denke, es ist vergleichbar wie mit einem AWS oder Azure oder Google Cloud. Quasi eine Dienstleistung, auf der ganz viele Firmen gebaut werden und an denen man in irgendeiner Art und Weise partizipiert. Mhm. So sehe ich Ethereum oder Solana oder Polkadot oder wie sie alle heißen. Mhm. Und dafür, muss ich ehrlich sagen, dafür fehlt mir das technische Wissen dann irgendwann. Ich kann nicht sagen, welche Plattform sich durchsetzen wird, welche besser ist, welche nicht. Es fehlt mir das technische Wissen und auch die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Habe aber jetzt gesehen, was Bitcoin ist und was eben auch, was quasi von Satoshi, der Person oder der Gruppe, wie auch immer, geschaffen wurde und was ich schon glaube, das ist halt von 2008, 2009 bis 2014, es war eine Zeit, die kann man nicht einfach wieder kopieren. Das wurde geschaffen und da hat man enorm, aus dieser Basis wird jetzt darauf aufgebaut, oder? Und das kann man nicht kopieren, also es gibt das einmal und nie wieder. Und deswegen, als ich wirklich so diesen Moment erwischte, da dachte ich, okay, jetzt, das passt, Bitcoin ist das absolut beste Asset, um meine eigene Zeit, um meine eigene Energie darin zu speichern, weil alles andere fühle ich mich, als wäre es ein Fass mit irgendeinem Leck. Ja, und das ist kein Leck. Da weiß ich, 21 Millionen gibt's und that's it.
Das ist eine super Analogie, nicht. Ja, genau. Bei allem anderen hast du das Gefühl, es ist so ein Becher, der so kleine Löcher drin hat und du füllst es auf, aber die kleinen Löcher gehen, es tröpfelt halt immer etwas weg, wie zum Beispiel beim Schweizer Franken auch. Es ist zwar eine sehr stabile Währung, verglichen mit anderen Fiat-Währungen, aber trotzdem hast du da auch, wenn du das auf dem Sparkonto hast, hast du null Positivzins. Mhm. Du hast eben mit dem Volumen, worüber wir wahrscheinlich jetzt bei dir sprechen, hast du extrem, also das bis zu 1% Negativzins schon mal, Cash-Outflow, dann hast du Inflation, 2-3% wahrscheinlich, wenn man Real Inflation nimmt, mit Asset Appreciation und so weiter. Und dann hast du eben auch noch hier und da Bankgebühren, Portfolio-Management-Gebühren und so weiter. Also da tröpfelt einfach immer etwas raus. Und das ist genau bei Bitcoin eben nicht. Das ist spannend. Aber wenn du da zurückdenkst, ich meine, das ist ja schon Stand jetzt gerade in der Schweiz im normalen Umfeld von vielleicht deinen Kollegen, Freunden, Familie, auch Investoren, Geschäftspartner und so weiter, ist das schon eine sehr radikale Entscheidung, oder? Und wie hast du das aufgenommen? Wie haben die das aufgenommen? Was waren so die Reaktionen, wenn du mit Leuten gesprochen hast? Wie war da das Feedback? So, ja, spinnst du eigentlich? Oder wie?
Ja, schon ähnlich. Also es ist auch, muss ich schon auch sagen, oder seit ich mich wirklich intensiv damit auseinandersetze, ist mir auch bewusst geworden, wie teilweise wirklich unglaublich schlecht die öffentliche Berichterstattung über gewisse Themen sind. Mhm. Also ich bin eigentlich etwas desillusioniert diesbezüglich, weil die öffentliche Meinung, oder von den, sage ich so, Mainstream-Medien, die wird so falsch rübergebracht von Bitcoin, das ist unfassbar. Und ich habe jetzt meine letzten 12 Monate sicher, habe ich versucht, mein enges Umfeld davon zu überzeugen und davon, ich habe ihnen alle Links geschickt von den verschiedenen Podcasts, die es ja alles gibt da draußen. Es ist unglaublich, was für gute Ressourcen man findet. Mhm. Oder ich habe ihnen die Bücher geschickt. Und ich verstehe das, es ist manchmal etwas schwierig, sich direkt in ein ganzes Buch reinzuarbeiten. Mhm. Oder dann habe ich eigentlich aber einen Blog geschrieben, wo ich einfach so gesagt habe, okay, nimm dir 4 Minuten Zeit. Mhm. Und ich habe versucht, nur die wichtigsten Argumente da rauszupicken. Und bei einigen ist mir das jetzt gelungen. Natürlich sagen die auch, ja, also du spinnst ja, wenn du quasi 100% in Bitcoin allozierst. Mhm. Aber ich verstehe das auch, wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, dann würde ich dir auch nicht empfehlen, mach so all in or nothing, mhm, bevor du es überhaupt verstehst. Mhm. Aber wenn du dann wirklich sagen kannst, hey, ich verstehe die politische Komponente, ich verstehe die technische Komponente, ich verstehe auch die psychologische Komponente und die Game Theory dahinter, ja, dann wird sich der Anteil in deinem eigenen Portfolio auch erhöhen. Und so habe ich es auch gesehen bei einigen meiner Freunde, die doch dann auch vielleicht mal gesagt haben, ja, ich mache mal 5% und dann sind wir auf 20. Und es gibt jetzt doch einige, die haben jetzt schon guten Prozentsatz ihres Portfolios in Bitcoin alloziert.
Mhm. Und wo kriegst du eben deine Informationen her? Weil du sagst eben öffentliche Berichterstattung und für Leute, die sich da nicht so wirklich gut auskennen, da gibt es einen riesen Berg von Informationen, aber viel ist eben auch Bullshit. Ja. So, wo kriegst du deine Informationen und welche Informationen oder Informationsquellen oder Leute zu followen und so weiter empfiehlst du eben deinem Umfeld zum Beispiel?
Ja, also ich habe auf Twitter ist eine großartige Social-Media-Plattform für alles rund um Bitcoin. Mhm. Da findest du, gibt sicher auch ganz viele, die irgendwo in Krypto komischen Projekten mit dabei sind und sicher auch einige Betrügereien diesbezüglich, also dass falsche Projekte quasi geschillt werden, wie man so schön sagt. Aber es gibt wirklich auch sehr, sehr gute Experten da draußen und von denen kann man so viel lernen. Es gibt super Podcasts. Ihr habt auch wirklich sehr gute Gäste. Da fühle ich mich jetzt doch dann noch ein, zwei liegen darunter. Aber wenn du denen dann folgst, oder es gibt, also bei mir hat es irgendwie so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mal selber, was ich so finde, oder? Und dann habe ich einer meiner ersten wirklichen großen Podcasts, die ich durchgehört habe, das war Michael Saylor, der mit MicroStrategy quasi Bitcoin als Treasury Reserve Asset definiert hat. Der hat mit Robert Breedlove, das finde ich sehr, sehr faszinierend in der ganzen Bitcoin-Szene auch, der hat die Show What is Money, oder? Und da wird die ganze geschichtliche Komponente wird da von Adam und Eva aufgespielt. Das war so faszinierend, oder? Physik, Geschichte, Geschichte des Geldes. Es war wirklich, da lernst du so viel und dann kommst du da so rein, oder? Und da habe ich das Buch zum Beispiel von Jeff Booth, The Price of Tomorrow, finde ich auch enorm gut. Layered Money ist auch ein unglaublich gutes Buch. Und so kommst du da rein. Und irgendwann mal kommst du dann, jetzt habe ich zum Beispiel gerade die Block Size Wars durchgelesen, das ist noch ein bisschen mehr neuzeitliche Geschichte von Bitcoin, gibt dir auch wieder mehr Conviction, dass du da wirklich, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte bist.
Ziel, ja.
Genau. Genau. Und so, ich würde einfach mal starten mit, also ja, ich habe einen Blog geschrieben, da habe ich die alle zusammengefasst, die ich am besten finde.
Super.
Aber ich finde schon, ich muss wirklich sagen, also das finde ich unglaublich, was für Know-how da draußen ist. Mhm. Oder ich habe da meine Einstellung auch gegenüber Ausbildung hat sich da sehr stark verändert. Insofern, dass ich mir sagen musste, naja, Ausbildung eigentlich heutzutage ist, es stimmt nicht, dass das immer teurer wird. Ein Diplom wird immer teurer, oder? So, gerade so in der angelsächsischen Welt. Ausbildung, Lernen ist eigentlich gratis, weil es gibt so viel gutes Know-how da draußen. Und ich würde einfach jedem empfehlen, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt. Man sollte sich mal irgendwie ein Wochenende blockieren und einfach mal 8 Stunden reinlesen. Und dann merkt man, wow, alles, was irgendwo in den Tagesmedien steht, von wegen Bitcoin zerstört die Welt, das ist Schwachsinn. Es wird einen derart positiven Einfluss haben auf die Welt, wenn sich das jetzt wirklich durchsetzt. Ich bin da sehr positiv, dass sich das auch auf globaler Skala jetzt durchsetzen wird. Das ist unglaublich. Und auch, was mir auch wichtig ist, oder so vor allem in meinem Netzwerk auch ein bisschen, ist auch sehr eher unternehmerisch angehaucht ist. Schweiz, Deutschland vor allem, aber auch die Opportunitäten sind endlos. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Unternehmen auf Bitcoin, mit Bitcoin bauen kann. Und ich glaube, da muss man wirklich die Möglichkeiten sehen. Und dann hast du direkt Sterne in den Augen.
Absolut, ja. Aber du selbst hast dich ja jetzt aber gerade trotz all diesen Opportunities eigentlich dagegen entschieden und für wieder eine, sage ich es mal, eher traditionell ist das falsche Wort, weil es ist ja ein Fintech-Startup, aber eben mit Corporate Partners und sagen wir mal einfach Fintech. Aber nichts mit Bitcoin oder stand jetzt nichts mit Bitcoin zu tun. Wie ist diese Entscheidung zusammengekommen? Warum hast du nicht voll all in auch professional life in Bitcoin?
Ja, es gibt eigentlich drei Gründe. Oder der eine Grund ist sicher, dass ich mein eigener Rucksack hat diese Art von Unternehmertum noch nicht. Ich wusste nicht, wie man mit großen Corporates umgeht. Und das reizte mich. Ich wollte lernen, wie so Corporates funktionieren, wie man in wirklich professionellen Strukturen arbeitet. Das ist etwas, was ich nicht kannte. Und ich glaube, dass das für mich langfristig sehr wertvoll sein wird. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, der Exit im letzten Jahr, der ist jetzt nicht so, das wäre schön gewesen, wenn der jetzt so wäre, dass ich nicht mehr arbeiten muss oder so. So ist es nicht, oder? Es gibt nicht unendliche liquide Mittel. Also habe ich sicher auch für mich überlegt, ja gut, ich glaube, meine Hypothese ist, und die kann eben wie immer falsch sein, aber ich glaube, wir haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wahrscheinlich 5, die einmalige Opportunität, so viel wie irgendwie möglich in das bestmögliche Asset zu investieren, was nur geht. Und ich glaube, sobald die Welt realisiert, wie wirklich gut das Ganze aufgesetzt ist und dass es nicht falsifizierbar ist, dass man es nicht einziehen kann, selbst wenn die USA es als illegal erklären würde, was sie nicht machen werden, aber selbst wenn, es wird überleben. Und wenn die Leute das verstehen, dann glaube ich wirklich, dass die Welt checken wird, dass Bitcoin einfach wirklich unglaublich gut ist, oder? Und für mich, ich sehe das in den nächsten 5 Jahren halt auch für mich persönlich als Opportunität, mit einem vermeintlichen Job so viel wie möglich da zu allozieren, so dass ich meine eigene Kaufkraft und meine eigene Zeit, Energie, dass ich die dann wieder irgendwann mal wieder so investieren kann, dass ich mich auch vielleicht wieder selbstständig machen kann, oder? Und das war eigentlich auch die Überlegung dahinter. Wenn du selber sagst, ich gründest ein Unternehmen, dann, das weißt du, ich finde das grandios und das sollte man machen, aber dann hast du keine Möglichkeiten mehr, daneben zu investieren. Wo hast du alle deine Zeit und all dein Kapital ist in deinem eigenen Unternehmen investiert,
Ist
oder? Das war sicher auch noch ein Grund, dass ich einfach so viel wie möglich, so viel Bitcoin wie möglich in
Ja,
mein
und das ist
Portfolio.
absolut eben, wenn du so diese Conviction hast, dann ist es eben absolut vernünftig eigentlich, dass du einen Job suchst, der dir so viel Fiat-Einkommen wie möglich und damit so viel Liquidität zum Investieren wie möglich bietet, dass du dann eben in Bitcoin investieren kannst. Also Fiat-Farming und dann Bitcoin-Hodling eigentlich
Genau,
quasi.
ja, genau. So, aber ich sehe, dass man mich da durchaus etwas das kritisieren kann. Das ist natürlich so, ja.
Ich sehe das genau. Also ich sehe absolut diese Verführung und war genau auch an diesem Punkt. Ja, nehme ich jetzt einen super gut bezahlten Fiat-Job an und investiere einfach alles in Bitcoin? Oder nehme ich eben diese Herausforderung und mache starte ein Unternehmen, habe da eben dann jetzt zum Beispiel viel Aktien bei Relay, einen großen Anteil, und das wächst natürlich, aber dann muss eigentlich, wenn du rein rational finanziell schaust, müsste ja das Startup dann schneller wachsen als Bitcoin. Genau. Und das wird schwierig.
Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird vor allem in den nächsten 5 bis 10 Jahren schwierig. Mhm. Irgendwo wird sicher ein gewisses Plateau geben, auch wenn man diese quasi always up, number go up Technology, das sehe ich auch, aber das wird sicher nicht in der gleichen Geschwindigkeit sein. Mhm. Aber sobald sie, wenn jetzt hast du Staaten, die Bitcoin als Legal Tender akzeptiert haben, also eine bis jetzt, aber da wird es noch mehr geben. Mhm. Oder? Und sobald die Leute auch merken, dass eben auch über Second Layer Technologien, dass sich Bitcoin wirklich auch als tägliches Zahlungsmittel lohnt. Irgendeinmal wird der vermeintliche Preisanstieg nicht mehr so hoch sein, oder? Und da wird sich das etwas abflachen, denke ich. Und dann, glaube ich, dann hoffe ich zumindest, ist das meine These, dann gibt es die ganzen On-Offboarding-Ramps, die ganzen Unternehmen. Wenn du das jetzt schon machst, wie ihr das macht, dann finde ich das grandios. Und das, glaube ich, ihr habt eine sehr vielversprechende Zukunft vor euch.
Also, ja, danke. Aber eben, ich kann dafür nicht so viel Satz stacken wie du jetzt. Das ist eine Entscheidung. Ja. Aber cool, es gibt eben beides. Ja. Du hast vorhin noch die Energiedebatte angesprochen, die wir vielleicht kurz, ich weiß, dass du dich wirklich tief damit befasst hast und wir müssen ja nicht absolut ins Detail gehen, aber was sind so deine 2, 3 Punkte oder Argumente, die du eben dann Leuten, die, weil ich dann gerade in den Massenmedien und auch mit vielen Leuten, die mit denen ich spreche, Neulinge quasi, das ist einfach einer der größten Fragen, die kommt, ja, aber die Energie, also es braucht ja so viel Energie wie Schweden oder wie und dann gibt es irgendeinmal wird wenn das so weitergeht, wird Bitcoin irgendeinmal die ganze Energie der Welt oder mehr benutzen und so weiter. Und das ist ja irgendwie, ja. Wir beide wissen jetzt, dass das Blödsinn ist, aber es steht immer noch in den Medien, in Blick, in 20 Minuten, sogar in der NZZ. Also die Leute sind einfach da falsch informiert. Was ist quasi die Antwort, die du da gibst, den Neulingen
zum Beispiel? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und um ganz ehrlich zu sein, für mich ist das auch der Aspekt, der für mich am längsten dauerte, bis ich da wirklich sagen musste, hey, nein, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Also das hat schon etwas Zeit gebraucht, oder? Weil am Anfang habe ich auch, ich dachte auch, das könnte ein Problem sein, oder? Mit dem ganzen Proof of Work Consensus, oder? Aber mittlerweile ist eigentlich Proof of Work ist eigentlich die grandioseste Erfindung oder der grandioseste Teil an Bitcoin, muss ich sagen. Vielleicht neben dem Difficulty Adjustment noch, was ich auch sehr cool finde. Aber um deine Frage zu beantworten, oder? Ein Punkt, den man ja relativ oft hört, ist, dass die Transaktionen so teuer sind oder die Transaktionen so viel Energie brauchen. Und da sage ich teilweise, das ist wie wenn du sagen würdest, okay, wir haben jetzt einen Zug erfunden und wir bauen jetzt eine Strecke von Zürich nach Bern und jetzt nehmen wir einfach sämtliche Materialkosten, die wir da hatten für die Gleise, für die Züge etc. und wir fahren da zweimal hin und her und dann sagen wir, gut, wir nehmen all das Stahl und all die Energie, die wir da in diesen zwei Fahrten, also mit dem Bau der ganzen Infrastruktur verwendet haben und extrapolieren das. Das ist ja Schwachsinn, oder? Stimmt nicht. Also Bitcoin verwendet ja Energie, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten und nicht für die einzelne Transaktion. Das ist mal Punkt 1, oder? Also man muss das schon unterscheiden. Du hast ein Base Layer und dafür, dass der funktioniert, dafür braucht es Energie. Aber die einzelnen Transaktionen an sich, die sind ja nachher...
Also sprich, wenn wir jetzt in 10 Jahren 10-mal so viele Transaktionen wie heute haben, heißt das nicht, dass wir 10-mal so viel Energie brauchen.
Genau, richtig. Das ist mal Punkt 1. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch mehr Energie brauchen, als wir heute brauchen. Aber das hat einfach damit zu tun, dass das Netzwerk stabiler wird, dass es mehr Miner gibt, die um Hashrate kämpfen eigentlich, so quasi, oder? Das ist mal Punkt 1 und Punkt 2. Und den finde ich halt eigentlich am wichtigsten. Ich habe mal mit einem Freund geredet und da habe ich ihm gesagt, schau, Energie an sich, erstens ist ja alles Energie, alles was wir machen, ist, hat irgendwo eine Energiekomponente dabei, oder? Und Energie ist nicht Mangelware, das stimmt nicht. Und Energie an sich ist auch nichts Schlimmes. Also hat gar keinen negativen Effekt auf die Umwelt. Was wahrscheinlich ein Problem ist, ist, wenn du in den Städten sehr viel Energie verwendest und die Energiequelle nicht nachhaltig ist, wenn du Kohlekraftwerke hast und irgendwo zu Peakzeiten enorm viel Energie verwendest. Aber du hast in Sahara gibt es unglaublich viel Energie. Es gibt Sonnenenergie. In Island hast du dort, du hast Wasserquellen. Wir in der Schweiz haben sehr viel Glück insofern, dass wir ein Wasserschloss Europas sind. Und ein Fluss, der produziert Energie. Und das ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, wenn du sagst, ja, du wohnst in Zürich und in Zürich in der Stadt gibt es halt, da haben wir vielleicht ein Problem, dass wir zu viel verwenden. Aber dann hast du ein Problem, dass du den Strom halt einfach in Gottes Namen nicht von der Sahara nach Zürich bringst. Mhm. So, das ist ja das Thema. Mhm. Wenn du aber Miner in der Sahara aufstellen würdest, oder wie es ja auch jetzt passiert, oder in El Salvador mit den Vulkanen, von der Vulkanenergie, ich weiß nicht mal, wie man dem sagt, wo da gemeint wird, dann kannst du das eigentlich in monetäre Energie verwenden. Du kannst eigentlich da überflüssige Energieproduktion kannst du dazu verwenden, um das beste Asset der Welt zu kreieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist grandios. Mhm. Und ansonsten wäre einfach die Vulkanenergie, die ist ja einfach weg. Ja. Genau. Und die Flüsse in der Schweiz, die fließen einfach und die Sonne in der Sahara, die scheint einfach, oder? Das ist dann einfach verschwunden. Mhm. Oder in den USA, jetzt gibt es ganz viele von uns, dieses Flare Gas, also Gaskraftwerke oder so, die dann zu Peakzeiten überschüssige Energie produzieren. Und die verschwindet einfach. Mhm. Und Bitcoin incentiviert eigentlich die Leute, dass man diese überflüssige Energie eben auch umwandeln kann in monetäre Energie. Mhm. Und das ist unglaublich faszinierend. Und Miner sind ja dazu angehalten, dass sie eigentlich die günstigsten Quellen nehmen. Und günstigste Quellen heißt eben auch, dass sie dahin gehen, wo überschüssige Energie vorhanden ist. Mhm. Und ich glaube, dahin müssen wir die Debatte führen und nicht darüber, also ich bin ehrlich gesagt kein CO2-Experte und so, das kann ich zu wenig darüber sagen. Aber dass man sagen kann, dass irgendwo, dass die Umwelt geschützt werden sollte, dahinter kann ich absolut stehen, oder? Aber dass wir, Bitcoin macht das. Mhm. Bitcoin hilft sogar, weil man Möglichkeiten schafft, dass in Regionen mit enorm viel Energie, dass diese umgewandelt werden kann und dass das wirtschaftliche Opportunitäten kreiert. Und das ist im Endeffekt so viel wertvoller. Mhm. Das ist so der Punkt 2. Und Punkt 3, was ich dann jeweils noch sage, du kannst nicht einfach eine Industrie nehmen und Bitcoin und isoliert anschauen und dann einfach sagen, ja, Bitcoin braucht so und so viel Energie. Wenn, dann musst du es zur Alternative musst du es mit der Alternative vergleichen. Und dann kann man das herkömmliche Fiat-System nehmen. Und da müssen wir nicht mal anfangen zu diskutieren. Also da kannst du die direkten Energiekosten nehmen, die ganzen Bankfilialen, die ganzen Wege der Mitarbeiter dahin. Jetzt mit internationalen Transfers kannst du das Western Union Netz nehmen. Da ist schon gar keine Diskussion. Und wenn dann die Diskussion dann sehr lange geht und philosophisch wird, dann kannst du natürlich auch noch in diese Richtung gehen, was denn bitteschön die Vorherrschaft des US-Dollars sicherstellt, dass der US-Dollar eben auch weltweit als Leitwährung gilt. Und das ist das Militär. Und dann kannst du da noch in die Energiedebatte reingehen. Mhm. Und da gibt es eigentlich über diese drei Punkte gibt's gar keine Diskussion mehr.
Mhm. Genau, wenn du das dann vergleichst, oder? Wenn du vergleichst, Bitcoin ist eigentlich ein alternatives Finanzsystem. Und dann, wenn du es mit dem ganzen Finanzsystem, mit dem jetzigen vergleichst, ich glaube, ich habe mal gehört, ich will jetzt die Zahlen eigentlich nicht nennen, aber so sagen wir jetzt mal, ein Amount of Kilowattstunden der Bitcoin verbraucht pro Jahr. Und wenn du das dann vergleichst mit, fängst du mal an mit dem offensichtlichen oder Bankfilialen und die ganzen Server und so weiter, die Banken benutzen, die Technologie. Also das Bankensystem an sich so direkt ist schon etwa doppelt so hoch, dann Energieverbrauch. Dann hast du noch die ganzen Notendruckereien und so weiter, weltweit. Das ist nochmal ein Vielfaches. Dann hast du Gold Mining, also das Gold gemeint wird. Genau. Das ist ja auch lustig, oder? Dass du Gold an einem Ort aus dem Boden rausnimmst und dann an einem anderen Ort unter einem Gebäude wieder einbunkerst und was das alles für Energiekosten mit sich zieht. Und dann haben wir eben all diese Mitarbeiter, die da Hunderttausende, Millionen Mitarbeiter weltweit, die da
arbeiten. Ja, eben. Also die Debatte, die teilweise, die finde ich wirklich absurd. Also ich habe mir da, wenn ich nochmals zurück zur Zuganalogie gehe, das ist wie wenn du sagst, ja, eine Zugstrecke braucht so und so viel Energie. Und das nimmst du einfach isoliert. Die Alternative wären ja Flüge oder Autos. Und dann sieht es ja ganz anders aus. Deswegen darfst du nicht den Zug schlecht machen, sondern das ist die beste Lösung, die wir da haben. Mhm. Und das ist bei Bitcoin und so. Im Vergleich zum Fiat-System gibt es da auch gar keine Diskussion.
Und eben, Energie spielt eigentlich auch keine Rolle, wie viel Energie etwas brauchst, wenn das sinnvoll ist. Ja. Und das ist es in unserer Meinung nach, oder? Eben dieses bessere Finanzsystem, diese bessere Spartechnologie, wenn es sinnvoll ist und wenn eben die Quelle der Energie umweltfreundlich ist, also unserem Planeten langfristig nicht schadet, oder? Ja. Kohleenergie, Atomenergie, das schadet unserem Planeten langfristig, das ist klar. Also wäre das ein schlechtes Zeichen, wenn die Mehrheit von der Energie aus solchen Quellen kommt. Ist aber Fakt, dass das nicht so ist und dass der Trend bei der ganzen Energie, die benutzt wird für das Bitcoin-Mining, dass der Trend definitiv in Richtung 100% sustainable gehen wird. Weil, wie du gesagt hast, Miner gehen genau dorthin, wo die Energie günstig ist. Je günstiger die Energie, desto mehr Profit für die Miner. Also das ist part of the game, dass die dorthin gehen, wo die Energie günstig ist. Und wo ist die Energie günstig? Wo sie eben im Überfluss und tendenziell eben, wo sie sustainable kreiert wird, weil Windmühlen zum Beispiel oder Wasserkraftenergie, die eben sustainable ist, ist einfach günstiger als Kohlekraft, Atom und so weiter. Also ist es eigentlich ein No-Brainer, dass in den nächsten 10 Jahren 99% der Energie fürs Bitcoin-Mining eigentlich sustainable sein wird. Genau. Also besser geht es eigentlich.
Ja, genau. Ich hatte da gerade vor ein paar Tagen hatte ich eine Twitter-Diskussion diesbezüglich. Jemand hat gesagt, ja, günstige Energie ist eben auch sehr umweltschädlich. Und da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Günstige Energie, diese Analogie stimmt nur in industrialisierten Ländern oder jetzt beispielsweise, wenn du sagst, ja, in China ist wahrscheinlich Kohlekraft noch günstiger als jetzt wirklich Windräder und so. Das bin ich einverstanden damit. Aber das ist nur der Grund, weil man genau da, wo sie produziert wird, eben auch verwendet wird. Und mit Bitcoin ist das nicht der Fall. Das ist etwas, das die Leute nicht verstehen, oder? Oder viele Leute, wenn ich nochmals zurück zu den Vulkanen gehe, da kannst du einfach beim besten Willen nicht leben. Du kannst nicht dein Haus neben einen Vulkan stellen und sagen, ja, ich verwende jetzt diese Energie, um mein Handy zu laden und Licht zu haben. Das geht einfach nicht. Und der Transport von Vulkan zu bewohnbarem Gebiet, er kostet enorm viel und hat auch mit sehr viel Verlust von Energie, kommt damit einher, oder? Mhm. Also das ist... Und mit Bitcoin Mining, da kannst du mehr oder weniger eine Mining-Anlage da hinstellen und du kreierst Bitcoin. Das ist doch faszinierend. Und die kannst du, und das ist eben auch noch nicht ganz in den Köpfen auch der Journalistinnen und Journalisten, du kannst dann diese Bitcoins in no time auf der ganzen Welt verteilen. Und das heißt, du kannst monetäre Energie an diesem Ort kreieren und tausende von Kilometern weiter hast du sie 10 Sekunden später. Absolut. Das ist absolut grandios. Und ich verstehe nicht, wieso das nach wie vor zu wenig thematisiert wird.
Was denkst du, wie lange es noch dauert, dass eben jeder Mann und jede Frau wirklich das irgendwie begreift? Oder die Mehrheit, es wird nie jeder begreift, die Mehrheit der breiten Masse das wirklich begriffen hat, dass einfach das wirklich aus allen Aspekten einfach Sinn macht, zumindest einen Teil seiner Ersparnisse in Bitcoin zu halten. Und zwar Firmen, Individuen, Investoren, eigentlich alle, die eben Geld oder Vermögen sparen wollen. Was denkst du, wie lange geht das noch?
Also ich wissen tue ich es natürlich nicht und ich tue mich teilweise dann auch ein bisschen schwer mit so Zukunftsprognosen. Aber ich würde sagen, die Geschwindigkeit, auch nur schon über die letzten 2 Jahre, die ist schon sehr faszinierend, oder? Also wir haben mittlerweile Firmen, die haben Bitcoin als Treasury Asset, dann haben wir jetzt schon Staaten, weitere Staaten, die das diskutieren. Ich würde sagen, wahrscheinlich so nach dem nächsten Halving, da wird sicher nochmals eine riesige Debatte auch stattfinden, auch öffentlich. Jetzt sind wir gerade wieder in sehr, sehr guten Fiat-Exchange Rates. Also jetzt haben wir sehr gute Preise. Das ist sicher auch gut. Das wird den Diskurs wieder etwas anregen. Ich würde sagen, in rund 5 Jahren oder so gehe ich davon aus, dass wirklich die meisten Leute, dass wir zumindest auch diese ganzen, die größeren Probleme vermeintlich in der öffentlichen Meinung, dass wir die raus haben, oder? Also das ganze, das Umweltzerstörend-Thema geht weg. Ich glaube, das Quantum-Computer-Thema ist sowieso schon lange kein Thema mehr. Und ich glaube auch, dass es, was man vor allem von institutionellen Investoren, glaube ich, ist das fast noch das größte Problem, dass man Angst hat vor einer, nicht mal nur Regulierung. Regulierung, glaube ich, wäre gut für institutionelle Adoption, aber dass man Angst hat, dass es verboten wird. Ich glaube, dieses Problem haben wir in 5 Jahren sicher auch geklärt. Weil es werden Finanzprodukte kommen, die großen Banken werden da mit reingezogen und die Staaten werden das nicht, also ein paar vielleicht, aber das ist nicht so schlimm. China hat Bitcoin schon irgendwie gefühlt 18 Mal verboten. Wird es vielleicht ein oder anderen Versuch geben, aber im großen Stil wird das durch sein. Und von daher kann mir nicht, oder vielleicht sehe ich es einfach noch zu wenig. Ich weiß nicht, was es noch für Probleme gibt, die man irgendwie aus dem Weg räumen müsste. Also von daher 5 bis 7 Jahre irgendwie so.
Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Phil, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt mega Spaß gemacht und ich freue mich auf den Release dieser Episode. Ich glaube, da haben sehr viele Leute gerade eben auch über das ganze Energiethema mega viel gelernt. Vielen, vielen Dank, Phil, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir vielmals, Julian. Hab mich auch gefreut.